Die Predigt heute ist über den Propheten Daniel, Kapitel 10, die Verse 1 bis 14. Und ich lese zu Beginn die Verse 1 bis 11. Im dritten Jahr von Kyros, dem König von Persien, wurde Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort offenbart. Dieses Wort ist wahr und handelt von einem großen Kampf. Er verstand das Wort und gewann Verständnis für die Vision. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kam nicht über meine Lippen, auch sattete ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stroms, das ist der Hidekel. Und ich schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet, mit Gold aus Ufas umgürtet. Sein Leib war wie ein Topas, sein Gesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme und Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer großen Volksmenge. Ich, Daniel, sah die Erscheinung. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie so großer Schrecken, dass sie flohen und sich versteckten. Ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und ich wurde ganz blass und hatte keine Kraft mehr. Ich hörte den Klang seiner Worte, und als ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Gesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Da sprach er zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und richte dich auf, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er diese Worte zu mir redete, stand ich zitternd auf. Soweit der Predigttext, ich bete und dann die Predigt. Allmächtiger Gott, du hast dich offenbart und hast das zuverlässig getan. Und es ist zum Teil schrecklich für uns, aber du bist gut und tust nur Gutes und offenbarst nur Gutes, nämlich deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. So gib uns heute Ohren, die wachsam sind, und auch ein Herz, das hört. Amen. Liebe Gemeinde, der alte Prophet Daniel ist auch vielbeschäftigter Ministerpräsident. Er betet. Das hat er zwar immer getan, jeden Tag 3-mal, aber hier ist es etwas Besonderes. Er fastet seltsamerweise 10 Tage nach dem Passa und verzichtet 3 Wochen lang auf Wein und Fleisch und auf Kosmetik. Also, ja, 3 Punkte zu diesem außergewöhnlichen Gebet und seiner Erhörung. Erstens Daniels Trauer und Gebet. Zweitens der erschreckende. Drittens die verzögerte Erhörung. Erster Punkt, Daniels Trauer und Gebet. Es ist Frühling im Jahr 536 vor Christus. Daniel ist am Tigris, der auf Hebräisch Hidekel heißt, also der östliche Fluss vom Zweistromland. Und er ist jetzt ordentlich über 80 Jahre alt. Und er ist nicht mit den anderen Juden nach Israel zurückgekehrt. Er ist angesehen, reich und überaus mächtig. Warum trauert er? Warum fastet er und betet er? Ja, weil das mit dem Aufbau Jerusalems und dem Tempel nicht so klappt, wie Gott und der persische Großkönig Kyros angeordnet haben. Die jüdische Rückkehr aus dem babylonischen Exil unter dem Fürsten Serubabel, die hatten jede Menge Schwierigkeiten, als sie zurückgingen. Da gab's Völker und Anrainer, die haben sich dagegen gesträubt, dass die Juden jetzt wieder diese Stadt aufbauen. Sie haben sind aktiv dagegen vorgegangen. Und dann gab's natürlich auch noch die eigenen Leute. Diese Rückkehrer aus dem 70-jährigen babylonischen Exil, das waren die Kinder derer, die Gott eben wegen ihrer Gottlosigkeit nach Babylon verbannt hat. Und jetzt die Kinder sind dann auch nicht viel besser als ihre Väter, teilweise. Also sie kümmerten sich um ihre Belange, aber kaum um Gottes Belange. Und die Bücher Esra und Nehemia, aber auch die Propheten Haggai und Zacharia berichten davon, was für Probleme die hatten und machten. Sie kümmerten sich nicht um Gottes Belange, obwohl sie im Bund mit ihm waren, im Gnadenbund. Kein Wunder, dass Daniel traurig ist und fastet und seine und ihre Sünde bekennt. Das hat er im vorigen Kapitel getan. Und betet. Es ist ein geistlicher Kampf, der hier stattfindet. Denn das Wort, das er in Vers 1 erhält, handelt nicht von einer großen Mühsal oder von einer großen Drangsal, wie deutsche Bibeln das übersetzen. Das hebräische Wort ist Zaba. Das heißt Heer, Kampf, Kampfführung. Und Gott wird in der Bibel oft als Herr Zebaoth bezeichnet. Und Zebaoth ist der Plural von Zaba, Kampf, Heerscharen. Also, ja, was dem Daniel hier offenbart wird, handelt von einem großen Kampf, nicht von einer großen Trübsal oder Drangsal. Und wir werden in der nächsten Predigt dann mehr über diesen Kampf hören, über die geistliche Kampfführung lernen, ohne die man zum Teufel geht. Zweiter Punkt, der Erschreckende. Als Daniel trauert, fastet und so weiter, er arbeitet trotzdem und betet trotzdem, da hat er eine erschreckende Erscheinung. Die anderen Männer sehen das nicht und sie laufen davon in Angst. Und er ist wie gelähmt, verliert alle Kraft, fällt anbetend nach vorne auf sein Gesicht oder Angesicht. Nach hinten fallen, das wäre Gericht, wie Gott in Jesaja 28 schon prophezeit hat, weil sie weder hören, wenn er verständlich spricht, noch wenn er in fremden Zungen zu ihnen redet. An Pfingsten sind die Leute erschrocken, weil die Apostel in fremden Zungen zu ihnen gesprochen haben. Sie kannten Jesaja. Und Paulus sagt in 1. Korinther 14, dass dieses fremde Zungenreden ein an für sich Gericht ist. Aber hier fällt er auf sein Angesicht nach vorne und das ist anbetend. Er verliert sogar das Bewusstsein, wird aber von dem Mann regeneriert, der ihn vielgeliebter Daniel nennt und ihn dann anrührt, so dass er auf die Knie und Hände kommt, wie ein Kind, das auch nicht laufen kann, sondern nur krabbeln. Und der Mann richtet ihn dann auch noch ganz auf, so dass Daniel, wenn auch zitternd, dasteht. Und der sagt ihm dann, fürchte dich nicht, und erklärt ihm, warum er so spät gekommen ist. Aber bevor wir das hören, wollen wir wissen, wer der Mann ist, der so schrecklich daherkommt. Seine Beschreibung ist nicht einzigartig und seine Erscheinung ist es auch nicht. Wir finden sie wieder in Offenbarung 1, als der Apostel Johannes die Offenbarung empfängt. Johannes, der sich als jüngster Apostel beim Herrn Jesus anlehnen durfte, also an seine Brust lehnen durfte, dem erscheint der Herr Jesus gleich dem Daniel. Und diese Erscheinung des herrlichen Herrn Jesus Christus war für den alten heiligen Apostel, der auch ein Sünder war, gleich erschreckend wie für den alten heiligen Propheten Daniel, der auch ein Sünder war. Beide sind wie gelähmt, zu Tode erschrocken. Auch Paulus war voll Angst am Boden, als der Herr Jesus ihm vor Damaskus erscheint. Und als der Herr noch in seiner Erniedrigung als Mensch unter ihnen lebte, da lesen wir in Lukas 5, 8, er hat eben ein Wunder vollbracht und der Petrus erschrickt vor ihm und sagt zu ihm, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, das tut der Herr natürlich nicht, denn Petrus ist ja ein reuiger Sünder. Es ist die Frage, ob der Jesus Gemeinschaft hält mit nicht reuigen Sündern. Es gibt Menschen, die sagen, sie hätten Gott gesehen. Und wenn sie das so sagen, dann glaube ich ihnen kein Wort. Wenn sie nicht dabei zu Tode erschrocken sind. Es gibt einen schlechten Witz, der geht so. Der Papst wird vom Kardinal gefragt, ob er Gott gesehen habe. Und der Papst nickt und sagt, es war schrecklich. Sie ist schwarz. Also Gott ist eine Frau und farbig. Es ist ein Witz. Wenn der heilige Gott sich aus dem Jenseits offenbart, wenn er herüberkommt in persona, dann tut er das durch seinen Sohn. Und der Gegensatz zwischen seinem Sohn und den heiligsten Aposteln, Propheten und Christen ist so groß, dass sie sich sofort ihrer Sünden bewusst sind und schreckliche Angst haben. So wie Daniel und Johannes. Und ja, auch bei Petrus haben wir es gesehen, selbst als der Herr Jesus noch Mensch war und nicht zu unterscheiden war von seiner Gestalt von anderen Menschen, da wurde ihm unbewusst oder bewusst immer ein Titel, er wurde immer mit Titel angesprochen. Auch und vor allem seine Apostel haben nie gesagt, Jesus, könntest du nicht oder Jesus, tu das oder Jesus, bitte. Sie haben ihn immer mit Herr angesprochen oder Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer. Und in Johannes 13,13 sagt er seinen Aposteln, ihr nennt mich Lehrer und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Selbst die Knechte, die ihn in Gethsemane dann letztendlich verhaftet haben, die sprechen ihn unwillkürlich mit einem Messias, mit einem Christustitel an. Nazarener, das war Jesaja 11, 1, ein Christustitel. Es ist also so, dass Freund und Feind seine Autorität gesehen haben, wahrgenommen haben, als er noch Mensch war. Armer Mensch, aber sie haben seine Autorität erkannt. Es ist also heute eine Unsitte, wenn er als der Verherrlichte, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden nur einfach so als Jesus angesprochen wird, oder auf Englisch der Jesus. Das ist eine Unsitte. Das entspricht ihm nicht. Zurück zu Daniel. Daniel wird manchmal der Johannes des Alten Testaments genannt. Und Johannes wird der Daniel des Neuen Testaments genannt. Beide haben eben an denselben Herrn geglaubt. Beiden ist er erschienen. Beide hatten große Offenbarungen von ihm. Daniel wird hier vielgeliebter genannt und Johannes identifiziert sich 5-mal mit der Jünger, den der Herr liebte. Beide, Daniel und Johannes, waren wie gelähmt, erschrocken, als er sich aus dem Jenseits offenbart. Und beide werden von ihren Herren, von ihrem Herrn wieder auf die Füße gestellt, ermutigt und dann offenbart er sich. Dritter Punkt, verzögerte Erhörung. Der Herr sagt zu Daniel, und ich lese die Verse 12 bis 14, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin um deine Worte willen gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn die Vision bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Also Daniel hat Sünden bekannt und gebetet. Er hat sich gedemütigt. Und wie wir aus Daniel 9 gesehen haben, gehört die Demütigung, das Sündenbekennen zu den 7 ausformulierten Gebeten im Alten Testament. Und es gehört auch zum ausformulierten Gebet im Neuen Testament, nämlich dem Vater unser. Also, bekenn deine Sünde in der Gemeinde, sagt die erste Gemeindeordnung aus dem ersten Jahrhundert. Gut, Daniel hat Sünden bekannt und gebetet. Und Gott hat ihn sofort erhört. Aber erst 3 Wochen später kommt der Herr. Gut, Daniel hat um Wesentliches gebetet. Um die Wiederherstellung Jerusalems und des Tempels. Dass Gottes Name geheiligt wird, sein Reich, das heißt seine Königsherrschaft, sichtbar komme. Sein Wille und seine Vergebung praktisch werden, sein Volk nicht in der Hand des Versuchers bleibt, sondern vom Bösen erlöst werde. So hat er gebetet und ja, klingt ganz nach Vater unser, in dem zuerst um Gottes Reich gebetet wird und der uns dann all unsere Belange erfüllt, wie der Herr Jesus nach dem Gebet erklärt. Unser ehemaliger Studienleiter sagte, das Vaterunser sei eine Kampfansage gegen den Teufel. Ja, und da hat er schon recht. Und ich verweise wieder auf die geistliche Kampfführung. Ich verweise wieder auf die nächste Predigt. In diesem Abschnitt zeigt der Herr nur, was in der uns unsichtbaren Welt eigentlich abgeht. Daniel muss 3 Wochen warten, bis der Herr kommt. Gut, das 3 Wochen, okay, das ist nicht so lange. Aber Gott sagt, dass er sofort erhört. Das sagt er vor dem Vater unser. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Und dann lehrt der Herr Jesus das Vater unser und diese Bitten, wenn sie ernst gemeint sind, die erhört Gott. absolut, wenn auch nicht immer sofort. Es ist also, naja, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Das sagt er zu denen, die meinen, sie müssten Gott von ihrer Sache überzeugen, ihn überreden, mürbe machen, damit er ihnen endlich gibt, was sie wollen. Das ist heidnisches Gedankengut. Gott muss man nicht rumkriegen, kann man auch nicht rumkriegen. Ist nicht nötig. Er tut immer gut. Und man muss ihn nicht überreden, dass er endlich einmal einen Finger rührt. Meine Frau sagte, dass sie im Sommer die ganzen Psalmengebete durchbeten wolle, damit ihre Tochter endlich zum Glauben kommt. Sie hat das auch getan. Aber vergeblich. Also du, so geht's nicht. Die Leistung, das Vielbeten, das macht's nicht besser. Wenn man ganze Litaneien von Rosenkränzen und Vaterunser betet, um Gott rumzukriegen oder dass er einem die Sünde vergibt oder dies und jenes tut, das ist dann für sich heidnisches Gedankengut. Wer so betet, hat den himmlischen Vater nicht erkannt. Aber auch die, die Gott kennen und nach seinem Willen beten, können durchaus lange warten, bis Gott endlich etwas tut. Werfen wir das aber, dass die Bitten im Vater Unser existenziell wichtig sind, geistlich dringend nötig, wo Gott sie immer erhört. Und wenn er unsere Bitten nicht erhört, kann das A daran liegen, dass, wie Johannes im Neuen Testament schreibt, das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wir können bitten, und bis wir grün werden, und wenn unser Wille nicht sein Wille ist, wird das einfach nichts. Wir lernen von dem Daniel, er betet bezüglich Gottes Reich und Ehre. Denn, wie gesagt, der Bau Jerusalems und des Hauses Gottes waren von Problemen gesäumt. Und das ist immer so bei Gottes Reich. Letzte Woche war Pfarrer Peter Drost hier. Und sein Vater sagte mir einmal, als wir vor über 20 Jahren hier begannen, wer Gemeinde baut, muss damit rechnen, dass der Teufel Probleme macht. Ja, da hat er recht. Viele Probleme. Von außen und von innen. Auch wir, wenn wir das Vaterunser ernsthaft beten, geraten in Versuchung, Gott eben den lieben Gott sein zu lassen, sein Reich, seine Autorität zu ignorieren, seinen Willen nicht zu tun. Wir haben nicht nur den Teufel und die Welt mit ihren Maßstäben gegen uns, wir haben auch unser eigenwilliges Herz gegen uns. Ja, jede Menge Probleme von außen und von innen bei Gottes Reich. Dass Gott uns lange warten lassen kann, kann aber B, an dem liegen, dass er uns schult, dran zu bleiben, wenn es uns schon etwas bedeutet. In Lukas 18, da zeigt er im Gleichnis von der lästigen Witwe und dem gottlosen Richter, wie die andauernd ihn bedrängt und andauernd um ihr Recht kämpft. Und letztendlich tut's schon der ungerechte, gottlose Richter. Wie viel mehr wird's der Vater im Himmel tun? Der Sinn dahinter ist, wenn dir etwas daran liegt, dann bleib dran. Zeig mir, dass du ein Kind Gottes bist, das nicht nur im Sandkasten spielt, sondern auch langsam wächst und Verantwortung übernimmt. Georg Müller, evangelischer Theologe aus Deutschland, hat in England so viele Waisenhäuser aufgebaut, und zwar ohne jede staatliche Hilfe, 19. Jahrhundert, keine staatliche Hilfe, und er hat nie um Spenden gebetet. Das heißt, er hat schon um Spenden gebetet, aber nicht bei Menschen. Und er hat ja dann am Schluss Tausende von Kindern versorgt, hat sein Ehrengrab vom Staat bekommen. Eines Tages, da hatten sie jetzt wirklich nichts mehr. Am Morgen, waren keine Vorräte mehr da, es war nichts mehr da, um den Kindern mittags Essen zu geben. Das war zum Haare raufen oder zum Beten. Und sie haben Letzteres getan. Und mittags kamen die Soldaten von der nahegelegenen Kaserne. Sie hatten eine Truppenübung und ein auswärtiges Bataillon erwartet. Das ist aber nicht gekommen. Und da hatten sie zu viel Essen. Sie wussten nichts vom Waisenhaus und der Not. Aber der Kommandant sandte einfach das ganze Essen in die Waisenhäuser. Niemand hat ihm das gesagt. Georg Müller hat gebetet und die, die um ihn waren, haben gebetet. Einige von Müllers Gebeten hat Gott aber erst nach seinem eigenen Tod erhört. Er hat für andere Menschen gebetet. Gott hat es verzögert erhört, aber er hat es erhört. Seh. Wie Daniel erfährt, liegt Gottes verzögertes Hören daran, dass der Teufel Widerstand leistet. Der hat zwar schon verloren, aber er zuckt noch immer unanständig im Todeskampf. Den Engelfürsten Michael, den sehen wir, von dem der Herr redet, den sehen wir auch im Neuen Testament in Offenbarung 12, Vers 7, im Kampf gegen den Satan und seine Dämonen. Und jetzt das Ergebnis: Es herrscht in der unsichtbaren Welt ein Kampf der dunklen Macht gegen das Reich des Lichts, gegen Gottes Reich. Und die Auswirkungen davon können wir in der Welt durchaus sehen, wenn wir sie denn sehen wollen. Und ich komme zum Schluss für heute. Daniel trauert, bittet um Vergebung, weil Sünden Gott von einem fernhalten. Das ist auch heute so. Zweitens, der Mann oder Engel, der Daniel erscheint, um ihm Einblick in den geistlichen Kampf zu geben, ist der Herr Jesus. Laut Offenbarung 2 und 3 haben die Gemeinden auch Engel. Dabei Daniel, da wird der Name des Engels nicht genannt oder des Herrn nicht genannt. Aber in Offenbarung 2 und 3 werden die Namen der Engel auch nicht genannt. Und ich bin jetzt so frei und frech und sage euch, ihr kennt den Namen des Engels, der vor euch steht und euch Einblick gibt in das, was der Herr Jesus sagt. Dritter Punkt. Beten ist, wie das Reich Gottes, ein Problem. Gott aber ist gut. Und der Herr Jesus bittet andauernd für unsere Sünden, wenn wir sie ihm bekennen. Und er wird sofort erhört. Und Gottes Kindern hilft der Heilige Geist beim Beten. Römer 8, 26. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Heilige Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist eine nötige Hilfe für uns, die wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Eine weitere Hilfe beim Beten ist die Gebetsgemeinschaft. Da stützt man sich gegenseitig und ermutigt sich gegenseitig und bestätigt das Gebet durch das gemeinsame gemeinsame Amen. Amen. Amen.